Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Die langjährige Zürcher Stadträtin Emilie Lieberherr ist gestorben. Wir würdigen die Politpionierin und leidenschaftliche Vorkämpferin für Gleichstellung und Soziales. Außerdem Feuer und Sachschaden im Wahrzeichen von Solothurn, der Sankt-Ursen-Kathedrale. Dann das Gift des Fundamentalismus in Ägypten, dazu Hintergründe. Und vom Glück, ein Wohltäter zu sein. Eine chinesische Weisheit hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Eine Schweizer Politikerin der ersten Stunde ist tot, Emilie Lieberherr. Noch bevor es das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene gab, wurde Lieberherr 1970 als erste Frau in die Zürcher Stadtregierung gewählt. Dort blieb sie bis 1994, die letzten 4 Jahre allerdings nicht mehr für die Sozialdemokraten. Die SP schloss sie nach Meinungsverschiedenheiten aus der Partei aus. Auf eidgenössischer Ebene vertrat Lieberherr von 1978 bis 1983 den Kanton Zürich im Ständerat. Sie war außerdem erste Präsidentin der eidgenössischen Frauenkommission. Emilie Lieberherr wurde 86-jährig. Nach einer Brandstiftung heute Morgen bleibt die Solothurner Sankt-Ursen-Kathedrale bis auf Weiteres geschlossen. Der Sachschaden im Innern des Solothurner Wahrzeichens ist beträchtlich. Der Altar und der darunterliegende Teppich sind stark beschädigt. Und in den Orgelpfeifen hat es Ruß. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann um 10 Uhr eine brennbare Flüssigkeit beim Altar ausgeleert und angezündet. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Brandstifter fest. Der 61-Jährige war schon früher straffällig geworden. Die Coop-Gruppe meldet für das vergangene Jahr erstmals einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden Franken. Das sei ein Plus von knapp 2% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz im Detailhandel betrage über 18 Milliarden Franken, obwohl man verschiedene Preise gesenkt habe. Die Coop-Gruppe umfasst nebst den Warenhäusern auch Tankstellen, Apotheken, die Fustkette und den Fleischverarbeiter Bell. Seit dem letzten Jahr gehört auch der Körperpflegespezialist The Body Shop dazu. Die Vermittlungsversuche in der Elfenbeinküste scheinen Wirkung zu zeigen. Nach Angaben der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS ist der nicht mehr gewählte Präsident Gbagbo zu Gesprächen bereit. Außerdem wolle Gbagbo die Blockaden aufheben, die er um das Quartier seines Rivalen Ouattara errichtet hatte. Der von der UNO anerkannte Wahlsieger Ouattara seinerseits wolle Gbagbo einen würdigen Abgang ermöglichen, wenn dieser seiner Niederlage eingestehe. In der Affäre um dioxinbelastetes Futter in Deutschland laufen jetzt Ermittlungen. Im Zentrum dieser Ermittlungen stehen die Verantwortlichen eines Futtermittelherstellers im Bundesland Schleswig-Holstein. Die Firma soll über Jahre hinweg Reste aus der Biodieselherstellung und der Nahrungsmittelindustrie gekauft und im Tierfutter verarbeitet haben. Man habe leichtfertig angenommen, das Nebenprodukt sei für die Herstellung von Futtermitteln geeignet, räumte der Geschäftsführer ein. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ist ein hoher Politiker getötet worden. Es handelt sich um den Gouverneur der Provinz Punjab, der bevölkerungsreichsten des Landes. Zudem wurden laut Polizeiangaben 5 weitere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Der Politiker sei in der Nähe seines Wohnhauses vom eigenen Leibwächter angeschossen worden und später im Spital gestorben, sagte der Innenminister. Der Täter habe ein Geständnis abgelegt. Als Motiv nannte er laut Innenministerium die scharfe Kritik des Gouverneurs am sogenannten Blasphemiegesetz. Dieses ermöglicht pakistanischen Gerichten, Menschen wegen Gotteslästerung zum Tode zu verurteilen. Die Wettbewerbskommission, die WEKO, überprüft, ob bei den neu entstehenden Glasfasernetzen der Wettbewerb spielt. Am Beispiel St. Gallen untersucht die WEKO, welchen Einfluss die Zusammenarbeit der Swisscom mit dem städtischen Elektrizitätswerk auf den Wettbewerb hat. Geprüft wird gemäß WEKO auch, ob es langfristig zu einem Monopol bei Glasfasernetzen kommen könnte. Über der Schweiz ereignete sich im Juni 2009 wegen Fehlern in der Flugkontrolle fast eine Luftfahrtkatastrophe. Dies ist dem neuesten Bericht des Büros für Flugunfalluntersuchungen zu entnehmen. Wegen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen einer Flugverkehrsleiterin in Ausbildung und ihrem Coach prallten damals zwei Passagierflugzeuge nördlich des Flughafens Zürich fast ineinander. Die beiden Maschinen mit je 150 Passagieren an Bord verfehlten sich nur knapp. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei die Situation im Luftraum anspruchsvoll gewesen, heißt es. Der Coach der angehenden Flugverkehrsleiterin habe deren Überforderung aber nicht erkannt. Wegen eines Steinschlages ist die Straße über den Simplonpass für unbestimmte Zeit gesperrt. Der Steinschlag ereignete sich auf der italienischen Seite des Passes zwischen Balino und Iselle. Die Betreiber des Autoverlads setzen deshalb seit Mittag fast doppelt so viele Züge ein wie sonst. Zeitweise verkehren die Autozüge zwischen Brieg und dem italienischen Iselle im Halbstundentakt, wie die SBB und die BLS mitteilen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.494 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.676 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 26,26 gehandelt, der Dollar zu 94,82 Rappen. Das Wetter morgen liegt im Mittelland zunächst Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Tagsüber löst sich der Nebel teilweise auf. Sonst ist es meist sonnig, nur in Juranähe ziehen am Nachmittag Wolkenfelder auf. Die Temperatur minus 3 bis 1 Grad. Im Süden hat es zunächst Hochnebel, am Nachmittag ist es zeitweise sonnig bei 3 Grad. Am Donnerstag ist es in den Alpen und im Osten mit Föhn noch teils sonnig. Sonst kommt Schnee und Regen auf. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber aus Westen auf 12 bis 1700 Meter. Die Temperatur 2 bis 7 Grad.
Sie hören das Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen.
Wenn man mit ihr gleicher Meinung war, war das auch höchst amüsant. Da zog man mit doppelter Kraft. Wenn man mal auf der Gegenseite stand, dann musste man sich warm anziehen.
Emilie Lieberherr, die Politpionierin mit Talent und Temperament, gewürdigt von ihrem Weggefährten Josef Estermann. St. Ursen nach dem Brand. Die Polizei informiert über das Ausmaß der Schäden. Wir schalten nach Solothurn. Weitere Themen: Geld und Tränen über die neuen Sitten auf dem Washingtoner Kapitol. In Ägypten erwarten die Kopten das Fest des Friedens im Alarmzustand. Außerdem Hintergründe zum Mordanschlag auf den Gouverneur von Punjab in einem zunehmend zerrissenen Pakistan und in unserer Serie Objekt der Begierde das Porträt von Chen, Chinas berühmtestem Wohltäter. Frau Lieberherr, meine Herren, ich begrüße Sie zur Sitzung. So hieß es über Jahre im Ständerat. Die Zürcherin mit Urnerwurzeln und italienischen Vorfahren war über Jahre die einzige Frau im Stöckli, so wie sie zuvor die erste Stadträtin in Zürich war. Temperamentvoll, kämpferisch hat sie die Sozialpolitik der Zwingli-Stadt und die Gleichstellungspolitik des Landes mitgeprägt. Nicole Marti berichtet.
1969 trat Emilie Lieberherr erstmals auf die nationale Bühne. Damals führte sie den Marsch nach Bern an. Mit diesem Marsch demonstrierten die Schweizer Frauen für ein Frauenstimmrecht. Auf dem Bundesplatz forderte Emilie Lieberherr damals vor mehr als 40 Jahren:
Wir Schweizerinnen hier auf dem Bundesplatz fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene.
30 Jahre nach dieser Demonstration erinnerte sich Emilie Lieberherr auf Schweizer Radio DRS an diesen Tag und daran, dass nicht alle Frauen Feuer und Flamme für diese Art des Protestes waren.
gewisse Frauen aus gewissen Kantonen und die Frauen gewisser Männer sagten, und die Männer haben gesagt, bürgerliche Frauen gehen nicht auf die Straße. Die sind dann auch nicht mitgekommen und dann haben wir gesagt, wir machen das für die anderen Frauen. Wir haben das für Zürcher, die Berner, die Basler und die Schaffhauser haben das an die Hand genommen und es wurde ein Riesenerfolg und eigentlich sind nachher alle diese bürgerlichen Frauen, die von ihren Männern gewarnt wurden, es bürgerliche Frauen würden nicht auf die Straße gehen, sind dann trotzdem auch noch erschienen und es war eine sehr große und eine sehr mächtige Demonstration.
Ein Jahr nach diesem Marsch nach Bern und noch bevor die Schweizer Frauen auf nationaler Ebene überhaupt das Stimm- und Wahlrecht erhielten, wurde Emilie Lieberherr dann in ihr erstes politisches Amt gewählt. 1970 wurde sie die erste Stadträtin von Zürich. 24 Jahre lang war die SP-Politikerin Vorsteherin des Sozialdepartements und prägte die Sozialpolitik der Stadt Zürich entscheidend. Emilie Lieberherr setzte sich zum Beispiel für eine liberale Drogenpolitik ein. Sie war es, die die Idee der staatlich kontrollierten Heroinabgabe lancierte.
Wir werden nur eine ernsthafte Änderung von dem ganzen Drogenproblem bekommen, wenn wir daran angehen und sagen, die Droge ist nicht mehr illegal. Ich bin für eine Legalisierung, das heisst nicht eine Freigabe, nicht am Kiosk, ja nicht, sondern ich bin dafür, dass der Staat verantwortlich ist, wo wir werden Drogen produziert, wie viele Drogen, welche Drogen und wer kann Drogen abgeben.
Von 1978 bis 1983 war Emilie Lieberherr auch in der Bundespolitik aktiv. Als eine der ersten Frauen saß sie im Ständerat und vertrat auch dort die Interessen der sozial schwächeren Menschen. Häufig auch die Interessen der älteren Menschen. Noch an ihrem 80. Geburtstag meinte sie:
Alt sind wir ja überhaupt nicht. Also meine, heute ist mir mit 80 gar nicht alt. Also ich sage noch, mit 90 kann man dann einfach drüber reden.
90 wurde Emilie Lieberherr nun nicht mehr. Sie starb gestern mit 86 Jahren in Zürich.
Aus Zürich berichtete Nicole Marti. Ein politischer Weggefährte von Emilie Lieberherr war der Sozialdemokrat Josef Estermann, mal Verbündeter, mal Chef, mal Widersacher in der Partei. Ich habe den ehemaligen Stadtpräsidenten von Zürich gefragt, was ihn an Lieberherr besonders beeindruckt habe.
Frau Lieberherr war eine außerordentlich profilierte Politikerin, die in der Sozialpolitik Spuren gelegt hat, nicht nur in der Stadt Zürich, sondern für die ganze Schweiz. Viele der Institutionen, die uns heute selbstverständlich erscheinen, wie zum Beispiel eine ausgebaute Altersvorsorge, Pflege- und Altersheime unter demselben Dach, sind Erfindungen, wenn Sie so wollen, von Emilie Lieberherr. Sie hat für jenen Teil der Bevölkerung, der am Rand der Gesellschaft stand, sich in die Schanze geworfen, wie eine Löwin gekämpft, in der Drogenpolitik also nicht nur ideologisch Fragen der kontrollierten Abgabe von Drogen diskutiert, sondern vor allem auch viele Institutionen begründet, die das Überleben der Drogenabhängigen gesichert haben. Anlaufstellen, Spritzenabgabe und so fort. All das ist am Brennpunkt, am gesellschaftlichen Brennpunkt der Stadt Zürich da zuerst erprobt und dann später auch in gesetzliche Erlasse überführt worden.
Gleichzeitig war sie eine unerschrockene Vorkämpferin fürs Frauenstimmrecht, überhaupt für Gleichstellungsfragen. Wie hoch ist das zu veranschlagen in Ihrer Sicht?
Also sie hat natürlich Zeit ihres Lebens als Frau für die Rechte der Frau gekämpft, war ja auch Präsidentin des Komitees, welches den Marsch nach Bern organisiert hat, das in der Schweiz dann tatsächlich zum Frauenstimmrecht beigetragen hat. Sie hat als Exekutivpolitikerin die Anliegen der Frau immer hochgehalten. Alimentenbevorschussung, das war ebenfalls eine ihrer Einrichtungen. Sie hat immer natürlich diesen fraulich-weiblichen Blick vertreten und auch kraftvoll vertreten. Und wenn die Männer da gebockt haben, dann hatte sie die Mittel zur Verfügung, ihnen nicht nur die Stange zu halten, sondern ihnen auch die Knöpfe einzutun.
Sie sprechen also ihr südländisches Temperament, wie sie selber einmal sagte, an, aufmüpfig, kämpferisch, temperamentvoll sind Stichworte, die genannt werden. Wie war das, wenn man mit ihr zusammenarbeitete? Gewöhnungsbedürftig?
Das hatte natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite, wenn man mit ihr gleicher Meinung war, war das auch höchst amüsant. Da zog man mit doppelter Kraft. Wenn man mal auf der Gegenseite stand, dann musste man sich warm anziehen. Das war schon so, dass sie dann halt auch mit vollem Temperament zu Recht ihre Position vertreten hat, um ihr zum Erfolg zu verhelfen. Da hatte man also eine ernsthafte Gegnerin.
Und es war ein politisches Kapital auch, das sie nahe zu den Leuten brachte.
Ja, sie hat mit diesem Engagement natürlich höchst glaubwürdig politisiert. Und dieses Engagement hat sich ja auch deshalb mit dieser Glaubwürdigkeit gespiesen, weil sie nie was für sich selber wollte, sondern immer für die anderen. Heute spricht man häufig von Klasspolitik und wertet Politik ab, aber Emilie Lieberherr ist das Beispiel einer Sozialpolitikerin, der es um die Leute ging. Das haben die Leute gespürt und deshalb sind sie auch wiederum für sie eingestanden.
Andererseits stand sie in Zürich ganz direkt im Sturm der 80er-Jugendbewegung. Wie hat sie denen abgewettert?
Ja, die Jugendbewegung hat sie etwas auf dem linken Fuß erwischt. Ich kann mich ja an diese Fernsehsendung erinnern, wo Müllers aufgetreten sind und nicht in ernsthafter Diskussion, sondern in Überbietung aller Argumente, die gegen sie vorgetragen wurden, sie auch zur Weißglut getrieben haben. Da hat sie nicht sehr günstig reagiert, aber spricht wieder für sie, dass sie sich später mit dem Herrn Müller sehr versöhnt hat, dass sie einen freundschaftlichen Kontakt zu ihm pflegte und sie hat ja auch während der 80er Jahre die Konsequenzen aus der Jugendbewegung gezogen, indem die verschiedensten auch kulturellen Einrichtungen und Treffpunkte für Jugendliche errichtet worden sind, deren Fehlen die Jugendbewegung eigentlich ausgelöst hatte.
Welche Rolle spielte sie in der Partei in Zürich? Hat sie die Debatten dominiert?
Das würde ich nicht sagen. Zu der Zeit, zu der ich sie kennenlernte, war sie nicht sehr parteinah, hatte ihr Amt, das auch vorbildlich ausgefüllt, aber an Parteiveranstaltungen hat sie praktisch nicht teilgenommen. Das ist bei Exekutivpolitikerinnen und Politikern ja auch häufig so, dass sie gar nicht die Zeit finden, noch für größere Parteiarbeit.
Zuletzt stand sie sogar in offener Opposition und wurde ausgeschlossen aus der Partei.
Ja, das habe ich immer sehr bedauert. Es war ja auch meine Sektion, die meinetwegen die Emilie ausgeschlossen hat. Ich habe den Gegenantrag gestellt, wollte das eigentlich nie so haben, habe mich mit ihr auch gut gefunden, dann später, als ich ins Amt gewählt worden bin. Aber das ist kein Glanzlicht der Parteigeschichte Zürichs. Ich habe das immer bedauert. Ausschlüsse sind im Prinzip, wie soll ich sagen, Bankrotterklärungen. Man sollte solche Konflikte argumentativ ausrichten.
Gibt es eine Nachfolgerin, einen Nachfolger, der das Format hat, hätte?
Schauen Sie, ich spreche nicht gern über Ihre und meine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Solche Fragen passe ich lieber. Aber ich glaube schon, sie ist eine absolut herausragende, einzigartige Persönlichkeit und die ist schlecht zu ersetzen.
Der frühere Zürcher Stadtpräsident Josef Estermann. Historische Fernsehdokumente vom politischen Engagement von Emilie Lieberherr gibt's bei uns im Internet, drs.ch. Und heute Abend wiederholt DRS1 um 21 Uhr die Sendung Persönlich mit Lieberherr aus dem Jahr 1989. Sie ist das Wahrzeichen von Solothurn, die imposante St. Ursenkathedrale, ein Prunkstück unter den Sakralbauten des Landes. Beim Hauptaltar aus dem 18. Jahrhundert entfachte ein Mann heute einen Brand. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und doch ist der Sachschaden offenbar beträchtlich in der Bischofskirche. Eben hat die Solothurner Polizei über den Stand der Ermittlungen orientiert. Regionalredaktorin Andrea Affolter war für uns an der Medienkonferenz und ist jetzt zugeschaltet. Andrea Affolter, offenbar gibt es einen geständigen Täter. Wer ist er und was gibt er als Motiv an?
Der geständige Täter ist ein 61-jähriger Schweizer, ein arbeitsloser Mann, der in der Stadt Olten zu Hause ist. Es ist jemand, der der Justiz schon früher aufgefallen ist, offenbar. Zum Beispiel gab es eine Strafanzeige 2009, als er versuchte, einen Regionalzug in der Region Olten zum Entgleisen zu bringen. Es gab auch schon psychiatrische Gutachten seinetwegen. Also offenbar ist er jemand, der sehr frustriert ist, auch in Bezug auf Justiz und Staat. Es gibt viele Punkte, wo er mit sich und der Welt überhaupt nicht im Reinen ist, wo er hadert und auch ein Mann offenbar, der versucht eben mit solchen Taten wie heute, mit dieser Brandstiftung, auf dich aufmerksam zu machen.
Er hat den Bereich um den Altartisch angezündet. Sachschaden gibt es aber offenbar auch über den Hauptaltar hinaus.
Genau, gebrannt hat es vor allem im Chor der St. Ursen-Kathedrale. Der Altartisch ist völlig verkohlt, auch der Teppich, der darunter stand, und die Krippe, die ja immer in dieser Weihnachts- und Adventszeit aufgestellt wird, eine sehr traditionelle Krippe, die auch oft besucht wird von vielen Leuten hier. Auch diese Krippe hat Schaden genommen. Wie hoch der Schaden genau ist, kann die Polizei im Moment noch nicht beziffern. Sie spricht von einem sechsstelligen Betrag. Aber das Hauptproblem ist auch nicht, was gebrannt hat eigentlich. Sie haben das gesagt, die Polizei und die Feuerwehr war sehr schnell zur Stelle. Das Hauptproblem ist der Ruß und der Staub, die entstanden sind beim Löschen dann. Also es gibt Stuckaturen an der Decke, da haben die Engel jetzt schwarze Flügel deswegen. Es gibt wertvolle Bilder aus dem Mittelalter, die sind mit einer Staubschicht belegt. Die Kirchenbänke sind wie gepudert und die beiden Orgeln der St. Ursen-Kathedrale haben großen Schaden genommen.
Wie lange kann das gehen, bis das behoben ist wieder? In zwei Wochen soll der neue Bischof von Basel in der Kathedrale geweiht werden. Ist das überhaupt noch möglich?
Es ist sehr fraglich. Also der Präsident der Kirchgemeinde hat natürlich heute gesagt, wir hoffen, dass das funktioniert, dass das klappt. Das ist eine Herzensangelegenheit für die Solothurner hier. Aber man wird jetzt Experten beiziehen, vor allem auch, um zu schauen, ob man die Orgeln wieder reinigen kann. Es gibt viel zu putzen. Man sagt, auf Augenhöhe bringe man die Kathedrale vielleicht zum Glänzen, aber da bis in die hohen Deckenteile hinauf, da wird der Staub sicher bleiben. Und eben die Frage ist, was passiert mit den Orgeln, weil mit Misstönen will man den neuen Bischof sicher nicht weihen in Solothurn.
Informationen direkt aus Solothurn. Besten Dank, Andrea Affolter. Zerrüttetes Pakistan. Die Folgen der Jahrhundertflut sind noch lange nicht bewältigt. Es wackelt die Regierung und heute hat ein neuer Anschlag das Land erschüttert. Der Gouverneur der bevölkerungsreichsten Bundesstaats des Punjabs wurde ermordet. ARD-Korrespondent Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Es war nach Angaben der Polizei ausgerechnet einer seiner Personenschützer, der den hochrangigen Politiker meuchelte. Der Mann, Mitglied einer Sicherheitseliteeinheit, eröffnete offenbar das Feuer auf Salman Taseer mitten im Herzen der Hauptstadt Islamabad, in der Nähe eines beliebten Marktes. Ich saß gerade in einem Restaurant zum Essen, als ich plötzlich das Feuer hörte, so dieser Augenzeuge. Zuerst nur ein einzelner Schuss, dann aber eine ganze Salve. Aus dem Krankenhaus, in dem die Ärzte noch versuchten, den Politiker zu retten, hieß es, der Gouverneur der größten Provinz Pakistans, der Provinz Punjab, sei von 9 Kugeln getroffen worden. Fest steht, Salman Taseer nahm selten ein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, religiösen Extremismus im Land anzuprangern. So beklagte er unlängst das Erstarken der Islamisten in der Provinz Punjab und sprach sich auch gegen das umstrittene Blasphemiegesetz aus. Ein Gesetz, das jede Beleidigung des Islam unter Strafe stellt und nach Angaben von Kritikern oft missbraucht wird, um missliebige Personen mundtot zu machen. Auch galt Taseer als enger Vertrauter des pakistanischen Präsidenten Zardari. Genau wie dieser ist er Mitglied der derzeit regierenden Pakistans People's Party. Ende 2007 war Pakistans ehemalige Premierministerin Benazir Bhutto, auch sie in derselben Partei wie Taseer, bei einer Wahlkampfveranstaltung ermordet worden. Danach entbrannte eine heftige Diskussion, ob die Sicherheitsvorkehrungen nicht streng genug gewesen seien oder gar bewusst vernachlässigt worden seien. Eine Diskussion, die auch nun wieder aufflammen dürfte. Taseer ist von seinem eigenen Leibwächter erschossen worden. Das kann man nicht Sicherheitslücke nennen. Es gab keine Sicherheitslücke, meint dieser hochrangige Politiker aus dem Punjab. Allerdings macht das gepeinigte Pakistan nun erneut den Eindruck, als würde es von einer Krise in die nächste schlittern. Im Sommer wurde das Land von den Fluten geplagt. Die Taliban überziehen Pakistan seit Jahren mit Terror. Vor kurzem hatte die Regierung nun ihre Parlamentsmehrheit eingebüßt und steht nun auf wackeligeren Füßen als je zuvor. Die Ermordung Taseers dürfte das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung weiter verstärken.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit der Angst der Kopten in Ägypten und 1000 Yuan in roten Umschlägen. Zunächst aber in die USA. Die Republikaner übernehmen morgen die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus nach ihrem größten Sieg seit 80 Jahren und im Senat ist die demokratische Übermacht auf fast die Hälfte geschrumpft. Der mächtigste Republikaner wird John Boehner, der neue Vorsitzende des Repräsentantenhauses, sein, der die Demokratin Nancy Pelosi ablösen wird. Unser USA-Korrespondent Peter Vögeli mit einem Ausblick auf die US-Politik 2011 und den neuen starken Mann der Republikaner.
Die Republikaner im Repräsentantenhaus werden die neue Ära mit einigen symbolischen Trommelwirbeln eröffnen.
We the people of the United States.
So soll die Verfassung der USA im Repräsentantenhaus mahnend und laut verlesen, bereits in den kommenden Tagen über eine Abschaffung von Präsident Obamas Gesundheitsreform abgestimmt werden und das Staatsdefizit, das sich in den letzten 10 Jahren auf 14 Billionen Dollar mehr als verdoppelt hat, im laufenden Haushaltsjahr um 100 Milliarden verringert werden. Doch selbst David Wessel vom konservativen Wall Street Journal kritisierte dies heute Morgen am Radiosender NPR als viel Symbolik und vorläufig wenig Fleisch am Knochen.
But at this point they're long on symbolism and short on specifics. So they know what they want, they just haven't been able to explain to us the specifics.
Wo die 100 Milliarden gekürzt werden sollen, ist noch nicht definiert. Die Abschaffung der Gesundheitsreform wird zwar eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erzielen, aber niemals durch den Senat kommen und selbst dann am Veto von Präsident Obama scheitern. Dennoch haben die Republikaner mehr als nur rhetorische Trümpfe in der Hand. Ob ein Krankenkassenobligatorium verfassungsmäßig ist, wird juristisch geklärt, und in Virginia hat dies ein Bundesgericht unlängst verneint. Im Kongress können die Republikaner die Finanzierung der Gesundheitsreform blockieren und den Demokraten Änderungen abbringen oder die Umsetzung nachhaltig verzögern, wie der führende Republikaner Eric Cantor heute gegenüber NPR erklärte.
We will intend to make sure that we can delay and defund the Obamacare bill.
Und im kommenden März wird der Regierung das Geld ausgehen, wenn die Defizitobergrenze nicht erhöht wird, und darüber werden die Republikaner abstimmen lassen. Das gibt ihnen ein weiteres wirksames Druckmittel in die Hand. Andererseits sind zahlreiche Einzelteile der Gesundheitsreform durchaus populär. Präsident Obama hat weitgehende Befugnisse, über den Verordnungsweg zu regieren, so kann die Umweltbehörde EPA Grenzwerte für CO2-Emissionen erlassen. Und Präsident Obama hat in den letzten Monaten bewiesen, dass er durchaus erfolgreich mit und gegen die Republikaner regieren kann. Der Steuerkompromiss war gleichzeitig ein 900 Milliarden Konjunkturprogramm mit Billigung der sparversessenen Republikaner. Vieles wird von der Zusammenarbeit mit John Boehner, dem neuen republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, abhängen. Der 61-jährige Boehner ist kein Ideologe wie sein republikanischer Vorgänger Newt Gingrich in den 90er Jahren, kein Hardliner wie Vorgänger Tom Delay, der den Spitznamen der Hammer trug. Er ist bei den Republikanern auch nicht unumstritten und gilt als nicht besonders hart. Ja, er wird verspottet, weil er seine Tränen bei keiner Gelegenheit zurückhalten kann.
That these kids have a shot at the American dream, like I did. It's important.
Er musste sogar sein Taschentuch zücken, als seine Frau in einem gemeinsamen Interview im Dezember erklärte, wie stolz sie auf ihren Mann sei, was die CBS-Interviewerin zur ungläubigen Frage verleitete.
He cries all the time.
Weint er immer? Doch Boehner, der in ärmlichen Verhältnissen mit 11 Geschwistern aufwuchs und aufstieg, hat die Reihen der Republikaner in den vergangenen 2 Jahren erstaunlich geschlossen gehalten und sie als Mr. Niet auf eine Verweigerungshaltung eingeschworen. Er hat es geschafft, bei den Zwischenwahlen mit angriffiger Rhetorik zum Hauptgegner von Präsident Obama aufzusteigen, zum Beispiel in der Schlussdebatte um die Gesundheitsreform.
Can you say it was done openly?
Yes.
With transparency and accountability? Without backroom deals and struck behind closed doors, hidden from the people? Hell no, you can't!
Doch die Stärke Boehners liegt nicht in seiner Aggressivität, sondern in seinen extrem guten Beziehungen zu Lobbyisten und seiner Fähigkeit, Millionen für republikanische Kandidaten zu sammeln und sie so an sich zu binden. Er ist ein klassischer Vertreter des Establishments. Und deshalb ist die Tea Party für ihn nicht nur Segen, sondern auch Gefahr.
Sicherheitskräfte bewachen die Kirchen im Land. Die Polizei versucht, die anhaltenden Demonstrationen mit Gewalt einzudämmen. Spannung, Wut und Schock halten an in Ägypten nach dem Anschlag auf die Kirche in Alexandria, der 21 Tote und mehr als 80 Verletzte forderte, allesamt Christen. Und überall die Frage, wie konnte das geschehen? Die Zeichen an der Wand waren da und viele haben seit Monaten gewarnt, dass der radikale Islamismus mehr und mehr an Boden gewinnt. Irin Meyer.
Über ein Jahr ist es her seit dem Spaziergang mit Rami am Ufer des Nils entlang. Wir besuchten gemeinsam eine muslimische Arbeiterfamilie in einem mausarmen Dorf außerhalb Kairos. Es war eine herzliche Begegnung. Selbstverständlich, sagte Rami, der Christ, und verwahrte sich gegen Verallgemeinerungen.
I am Coptic man and work in politics.
Ich bin Kopte, aber zwischen den gewöhnlichen Leuten wie dieser muslimischen Familie und mir gibt es keine Probleme, sagte Rami. Wir haben nicht mit dem Islam Probleme, sondern mit einer Ausrichtung des Islams, fügte der Student an. Diese Bauern hier, die wir besuchten, die unter der Woche hart auf dem Feld arbeiten, sind normale Gläubige. Aber wenn sie am Freitag in die Moschee gehen, werden sie einen radikalen Imam hören, der direkt aus Saudi-Arabien kommt, sagt Rami. Er spüre immer mehr, wie das Gift wirke und selbst langjährige Freundschaften zu zerstören beginne. Sie verändern sich, die muslimischen Freunde, sagt Rami. Einige hätten ihm kürzlich gesagt, ihr braucht keine Kirchen. Dabei seien sie in einer konfessionell gemischten Schule gemeinsam aufgewachsen. Der wachsende Konflikt zwischen Muslimen und Kopten in Ägypten, ein geschürter Konflikt, ist von vielen ägyptischen Politikern, Menschenrechtlern und Intellektuellen immer wieder thematisiert worden. Vor Monaten schon sagte uns der Oppositionelle Usami al-Ghazali Harb, er höre fast täglich von Zusammenstößen zwischen Kopten und Muslimen.
Nearly every day there are some clashes or some problems. This has never happened in Egypt 30 or 40 years ago. We are a secular country.
Ghazali Harb, der bis vor wenigen Jahren zum innersten Zentrum der Macht um Präsident Mubarak gehörte, schilderte Ägypten als säkulares Land, das keinen Graben zwischen den Religionen gekannt habe.
There are many causes for this, perhaps the effect of the Wahhabi Islam, the effect of the withdrawal of the
Doch der Staat habe sich abgemeldet und die Wahhabiten hätten immer mehr Einfluss gewonnen. Dies, so Ghazali Harb, sei ein entscheidender Grund, der zur heutigen Situation geführt und den Boden genährt habe, auf dem ein Attentat wie das von Alexandria habe geschehen können. Der in Ägypten bekannte Blogger und Menschenrechtler Wael Abbas machte ebenfalls immer wieder auf die beunruhigende Entwicklung aufmerksam.
There are always allegations from Christians that there is a systemic discrimination against them.
Die Christen beklagten eine systematische Diskriminierung, sagte Abbas. Diese würde durch den extrem ausgelegten Islam, den Wahhabismus, gefördert, den Saudi-Arabien regelrecht exportiere. Beide Seiten, so Abbas, zum Teil auch die Christen in Ägypten, seien dadurch radikalisiert worden. Auch einer der wortgewaltigsten Ägypter, der Schriftsteller Ala al-Aswani, meldete sich immer wieder zu Wort. Er wies zum Beispiel auf den direkten Zusammenhang zwischen fundamentalistischem und aggressivem Islam und dem Öl hin.
One of them is the oil, you see, because the ideas of the Wahhabism, the very closed and even sometimes aggressive interpretation of the religion, is promoted by the money of the oil.
Auf direktem Weg wäre dieses radikale Gedankengut seit Jahren nach Ägypten gebracht, erklärte uns Al-Aswani.
One fourth of the Egyptians went to the Saudi Arabia and to the Gulf to work, and they got back with these ideas.
Jeder vierte Ägypter ging oder geht als Gastarbeiter nach Saudi-Arabien, weil er zu Hause keine Arbeit findet und kommt häufig als Wahhabi zurück, sagte Aswani. Und das komme dem ägyptischen Regime gelegen, denn ein fanatischer, radikaler Muslim denke nicht mehr politisch, käme nicht auf die Idee, das repressive Regime zu kritisieren oder seine politischen Rechte einzufordern. Kurz, er stelle für das Regime kein Problem dar. Ganz anders die islamistischen Muslimbrüder, die vergleichsweise moderat seien und politisch bewusst. Und darum verfolgt würden vom Mubarak-Regime.
Well, this is a very common mistake by Western commentators. I mean, not to see the difference between.
Al-Aswani wirft dem Westen vor, gerade diesen Unterschied nicht zu sehen und sich ebenfalls auf die Muslimbrüder als Gefahr zu konzentrieren und somit in die Falle Mubaraks zu tappen. Mubarak, der den 80-Millionen-Staat ins Elend geführt hat, mit Millionen Arbeitslosen und verarmten Einwohnern. Kopten und Muslime erlebten viele Nöte des Alltags ähnlich, sagte uns Rami, der Christ. Vielerorts in Ägypten müssen Kirchen und Moscheen einspringen, um das wirtschaftliche Überleben der Menschen zu sichern, weil sich der Staat nicht kümmert. Radikale und Fundamentalisten aber haben ein sicheres Gespür dafür, wo freier Raum für sie entsteht.
Irene Meyer berichtete. 18.35 Uhr zu unserer Serie Objekte der Begierde zum Jahreswechsel. Wir reisen in ihr durch die Welt des Materialismus. Heute berichtet unser Korrespondent Urs Morf aus Peking über Chen Guangbiao. Der chinesische Multimillionär kann sich alles leisten und hat gerade deshalb das Schenken entdeckt.
Der reichste von Chinas neuen Superreichen ist Chen Guangbiao nicht. Gemäß der alljährlich veröffentlichten Liste eines hiesigen Forschungsinstitutes leben gegenwärtig in der Volksrepublik mindestens 189 Chinesen mit einem Vermögen von umgerechnet je über einer Milliarde US-Dollar. Da kann Chen Guangbiao, der mit dem Wiederverwerten von Haushaltmüll und Bauschutt ein Vermögen von immerhin 700 Millionen Dollar angehäuft hat, zumindest noch nicht mithalten. Dafür ist er aber spätestens seit vergangenem Januar zweifellos der in China bekannteste der Superreichen. Der erste Kanal des zentralen Staatsfernsehens brachte im Countdown-Programm zum chinesischen Mondneujahr nach dem gewohnten Signet nicht den üblichen Nachrichtenblock, sondern strahlte eine Sondersendung über Chen aus. Dies nicht etwa, weil er besonders teuren Schmuck sammeln oder eine ausgefallene Hunderasse züchten würde, wie das manche seiner neureichen Standesgenossen hierzulande tun, sondern weil Chens Marotte die Wohltätigkeit ist. Chinas Philanthrop Nummer 1, wie Chen sich auf seiner Visitenkarte selber nennt, verschenkt nonstop Teile seines Vermögens an Minderbemittelte, an Erdbebenopfer, an Menschen, die teure medizinische Behandlungen benötigen und für alle möglichen gemeinnützigen Zwecke. Bei der Sondersendung, die ihn im ganzen Land auf einen Schlag zu einem Haushaltbegriff machte, posierte Chen hinter einer riesigen Pyramide von säuberlich aufgeschichteten Banknotenbündeln. 33 Millionen chinesische Yen insgesamt, umgerechnet 5 Millionen Schweizer Franken. Diese Summe spendet er, um armen Familien zu einem glücklichen Neujahrsfest zu verhelfen. Chen steckt zusammen mit Angestellten immer je 1.000 Yuan in rote Umschläge, die tags darauf an 33.000 mittellose Haushalte verteilt werden. Rot müssen die Umschläge sein, weil diese Farbe in China Glück verheißt. Anschließend diskutiert die Moderatorin Chens Reichtum und seine philanthropische Ader mit einem Studiogast, einer Soziologin von Chinas Akademie der Wissenschaften, dem Institut, das direkt der Zentralregierung und der kommunistischen Parteiführung untersteht. Dass die Soziologin zum Schluss kommt, der Multimillionär sei ein heldenhaftes Beispiel eines sozial verantwortungsbewussten Privatunternehmers, muss bei Chen gewissermaßen ein ultimatives Wohlgefühl ausgelöst haben. Denn wie er vor ein paar Tagen gegenüber Schweizer Radio DRS im Gespräch erklärt, das oberste Ziel seines Strebens sei, möglichst vielen armen Leuten zu helfen, um so auf den Aufbau einer harmonischen Gesellschaft hinzuwirken. Er wolle den Geist, die Moral, die Dankbarkeit erwecken. Das sei sein eigentliches Ziel. Und um das zu erreichen, träume er davon, sein Geschäft mit der Umwelt, mit dem Wiederverwerten von Haushaltabfällen und Bauschutt so stark wie möglich auszubauen. Denn je größer sein Vermögen werde, desto mehr armen Leuten könne er helfen. Chen verfolgt aber noch eine weitere Absicht. Wenn er einmal alt sei, sagt er, wolle er sich dem Urteil seiner Enkel stellen können und auf ihre Fragen mit gutem Gewissen antworten dürfen, ich habe in meinem ganzen Leben nie etwas Asoziales oder Schlechtes getan. Und sein letztes Ziel sei, dass die Geschichte und das chinesische Volk sich dereinst an ihn in gleicher Weise erinnerten wie an so einflussreiche Figuren wie beispielsweise Marx und Engels. Den Ursprung seines Bedürfnisses, sich als sozialer Wohltäter auszuzeichnen, sieht Chen in seiner Jugend. Er komme aus einer mausarmen Bauernfamilie. Sieben von seinen neun Tanten und Onkeln väterlicherseits seien in den 50er Jahren in den Hungersnöten gestorben, die Maos Misswirtschaft ausgelöst habe. Und 1972, als er selbst 4 Jahre alt gewesen sei, seien bei der erneuten Hungersnot infolge der Kulturrevolution 2 seiner eigenen 5 Geschwister gestorben. Das und eine Ermahnung seiner Eltern hätten sich tief eingeprägt. Falls er es je zu etwas bringen solle, müsse er sich dem Vaterland gegenüber erkenntlich zeigen, indem er bedürftigen Menschen beistehe. Über die Jahre hinweg habe ihm die Wohltätigkeit Glückseligkeit gebracht. Er sei mittlerweile so glücklich, dass er es kaum mehr mit Worten beschreiben könne. Aber es sei wirklich so. Häufig wache er vor Glück mit einem Lächeln auf den Lippen auf. Nein, er habe kein schlechtes Gewissen, superreich zu sein. Im Gegenteil, ich finde es großartig und bin stolz darauf. Denn nur wenn ich eine wirklich reiche Person bin, kann ich einer großen Zahl von Armen helfen. Dass seine Spenden für die Armen die soziale Ungerechtigkeit nur lindern, aber nicht abzuschaffen vermögen, auf diesen Gedanken scheint Chen in seiner Philanthropenglückseligkeit gar nicht zu kommen. Oder tut er vielleicht nur so? Vielleicht, um der herrschenden Partei nicht in die Quere zu kommen, die ihn bisher sogar im Staatsfernsehen als sozial verantwortungsbewussten Unternehmer feiert? Denn die erinnert sich angesichts der immer größeren Gegensätze zwischen Arm und Reich im Land nicht gern daran, dass man noch vor nur 30 Jahren mit Klassenkampf, permanenter und Kulturrevolution sogar gleich alle sozialen Unterschiede ganz aufheben wollte.
Der Bericht von Urs Morf im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber und für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News und auf der Musikwelle oder im Internet echo.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.